freue mich, dass wir Gottes Wort neu hören und betrachten dürfen. Der Herr möchte mir auch die Fähigkeit und die Gnade schenken, dass ich Gottes Wort so weitergeben darf, wie es in Gottes Sinne ist. Ich habe in den letzten Tagen oder Wochen einige Tausende von Kilometern hinter mir und wir sind in einigen Ländern unterwegs gewesen und da ist auch beruflich, aber wenn man so in südlicheren Ländern unterwegs ist oder östlicheren Ländern wie hier, merken wir, dass die nicht mit dem Regen zu kämpfen hatten, sondern mit der Dürre. Und die Felder sind alle reif oder schon abgeerntet. Und dort ist überall schon eigentlich Herbst. Und mir war es so groß geworden, die Ernte, und die Ernte ist reif und ist teils abgeerntet, teils wurde gar nichts gemacht. Es sind brache Felder und es hat mich alles so beschäftigt und ich konnte oder ich habe dann die biblische Grundlagen und die biblische Wahrheiten, was mit Ernte und Säen und Ernten zu tun hat. Und der Geist Gottes hat mir so aufs Herz gelegt, ich soll doch in dieser Richtung heute Morgen Gottes Wort bringen. Auch wenn hier in Deutschland noch vieles grün ist, aber in einer Woche haben wir September und es ist Herbst. Und es gibt tatsächlich Jahreszeiten, wo wir säen müssen, also aussäen. Und es gibt Jahreszeiten, wo wir ernten müssen. Und wenn wir nichts säen, dann können wir auch nichts ernten. Im Umkehrschluss, das, was wir aussäen, das werden wir auch ernten. Und es ist zwar schön in der Natur, es so zu erklären, aber es ist tatsächlich so auch in unserem persönlichen Leben. Und ich möchte als Grundlage gleich eine Bibelstelle lesen aus Galater Kapitel 6, vom Verse 7 bis 9. Hier heißt es: Irret euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Denn was der Mensch sät, das wird er ernten. Haben wir ja schon gerade besprochen. Wer auf sein Fleisch sät, der wird von dem Fleisch das Verderben ernten. Wer aber auf den Geist sät, der wird von dem Geist das ewige Leben ernten. Lasst uns aber Gutes tun und nicht müde werden, denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten, wenn wir nicht nachlassen. Wie ich schon gesagt habe, es gibt tatsächlich Jahreszeiten, wo geerntet wird, beziehungsweise gesät wird und auch geerntet wird. Wenn man jetzt im Herbst einfach hingehen würde und sagen würde, so, wir fangen jetzt an zu säen, dann würdet ihr wahrscheinlich sagen, mit dem Kerl ist nicht alles in Ordnung, weil im Herbst sät man nicht aus, sondern im Herbst erntet man, beziehungsweise es hat eine Zeit, wo man sät, und es gibt eine Zeit, wo man erntet. Und wir kennen ja die Geschichte, oder wir kennen die Bibelstelle in Prediger 3, wo es heißt, es gibt Zeit zum Säen, zum Ernten, zu lachen, zu weinen, Steine werfen, Steine sammeln und so weiter. Ihr könnt es ja nachlesen. Aber ich möchte sagen, es gibt tatsächlich solche Frühlingszeiten in unserem Leben, wo man tatsächlich Dinge tun muss, dass man in den Herbstzeiten auch ernten kann. Wenn man in den Frühlingszeiten unseres Lebens nicht hingehen und unsere Aufgaben machen und nicht aussehen, kommt der Herbst, wo uns überrascht. Erstens, haben wir nicht zu ernten. Oder wenn wir falsch säen oder wenig säen, dann werden wir im Herbst wenig ernten oder gar nicht ernten. Und es ist so wichtig, dass wir wirklich hingehen und die Zeit, wenn es Frühling ist in unserem Leben, ausnützen. Die Bibel sagt, auskaufen. In der Bibel wird auch Frühling wie Tag genannt. Es gibt einen Tag, wo man wirkt bei Tage, und es gibt auch die Nacht, wo man nicht mehr wirken kann, wo man dann erntet, wo die Ernte eintrifft. Übrigens, zum Ernten ist immer schöner wie zum Aussehen. Wer früher schon Kartoffel gesetzt hat, ich habe noch die Zeit erlebt, wo man Mais schön mit der Hacke die Furche gezogen hat und reingeworfen hat und dann wieder die Furche zugemacht hat. Es war noch primitiv, aber es war schön. Und wenn du wenig gesät hast, dann hast du wirklich sehr wenig geerntet. Wenn du nur 3 Reihen Kartoffel ausgesät hast oder ausgesetzt hast, dann hast du nicht können mit 5 Tonnen rechnen im Herbst. Und darum möchte ich heute Morgen sehr unsere Aufmerksamkeit nicht auf die natürliche Saat und Ernte unbedingt, aber es ist eine schöne Parallele, dass wir heute in dieser Zeit, auch wenn wir in einer turbulenten Zeit sind, wirklich das Prinzip der Saat und des Erntens unbedingt ernst nehmen müssen. Ich möchte vielleicht zur besseren Realisierung einfach, ich sage mal so, die Geschichte von Daniel so mal zur Grundlage bringen. Tagsüber hatte Daniel gesät im Frühling. Wir wissen nicht, wie jung er war, wir wissen auch nicht ganz genau, zu welcher Zeit, ob er dort verheiratet war oder nicht oder wie oder war. Aber wir wissen nur ganz genau, dass Daniel tagsüber im Frühling die Fenster geöffnet hat, und die Bibel beschreibt, dass er 3-mal täglich das regelmäßig getan hat, obwohl Bedrohung war. Es war Corona. Es war schlimmer wie Corona. Es war sowas von einer komischen Zeit. Die waren so richtig gefangen unter Beobachtung. Die waren tatsächlich wie Sklaven. Aber seine Beziehung zu Gott, sein Verhältnis zu dem, den er kennengelernt hat, vielleicht schon als kleines Kind. Ich vermute, dass die Eltern ihm schon viel von Gott erzählt haben, dass er schon gewusst hat, ich glaube nicht an den Weihnachtsmann, mich kann Gott auch in der Gefangenschaft und überall durchtragen. Amen. Und Daniel kennen wir, er hat tagsüber immer die Fenster geöffnet und 3-mal täglich gebetet. Ich weiß es nicht, wer sowas tut. 3-mal täglich die Fenster öffnen, schön im Steinkirch, dass jeder hört, dass Christine und Sabine beten oder Holger oder ich. Wir wohnen alle im Steinkirch. Aber es geht nicht darum, sondern dort war es wichtig, weil er es zeigen wollte, ich glaube an den lebendigen Gott, und alle Atheisten, die um ihn herum sind, sollen wissen, dass er an Gott festhält. Du brauchst die Fenster deines Kämmerleins öffnen, die Tür erstmal, und lass dort wirklich den Frühling deines Lebens, wirklich den Tag dort immer wieder gefunden sein, dass du wirklich aussähst für den Herbst. Dann kam tatsächlich der Herbst in Daniels Leben. Wer kennt die Geschichte von Daniel nicht? Ich glaube, die meisten kennen es. Es wäre schlimm, wenn wir es nicht kennen. Also Daniel war derjenige, der dann in der Löwengrube gelandet ist und auch im Feuerofen. Dann kam tatsächlich die Nacht, er soll in der Löwengrube geworfen werden. Ein kurzer Herbst. Eigentlich hat er gar nicht viel Möglichkeiten gehabt. Eigentlich hätte es können nur ein paar Momente gehen. Und wir wissen, Daniel hat in der kurzen Herbstzeit all das geerntet, was er im Frühling ausgesät hat. Ihr seid meiner Meinung. Daniel betet tagsüber und nachts hatte er keine Panik bei den Löwen, wissen wir. Er war gechillt, er war so richtig beruhigt. In Johannes 9, Vers 4 heißt es, Jesus sagt, wir müssen die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat, solange es Tag ist. Es kommt die Nacht, dann niemand mehr wirken kann. Also Daniel kam in der Situation, dort hat er nichts mehr tun können. Da war die absolute harte Realität, da konnte er nichts mehr machen, gefesselt, ab. Ich möchte uns ermutigen, wir sollen nicht Angst haben. Ich möchte dir einfach sagen, hab keine Angst wirklich vom Feuerofen. Hab auch keine Angst wirklich von der Löwengrube. Ich möchte keine Hände sehen, die sagen würden, ich habe keine Angst davor. Aber lassen wir es dabei. Aber ich möchte sagen, hab mehr Angst von den Fenstern, die nicht aufgehen und von den Türen, die in deinem Gebetskammer zubleiben. Davon sollen wir Angst haben. Wir sollen Angst haben davor, dass wir nicht das tun im Frühling, was wir wirklich tun können. Damit, wenn die Nacht einbricht, damit, wenn tatsächlich die Gefahr in deinem Leben plötzlich da ist, dass du ernten kannst. Wir kennen so aus der Schrift, dass der Darius, der König, der hatte eine ganz schlimme Nacht, ganz eine unruhige Nacht. Der hat sowas von unruhig geschlafen. Ich sage dir, Gott ist nicht in erster Linie an deinem Komfort interessiert. Gott will nicht, dass du so richtig nur schön ruhig schläfst und dass du, sondern in allererster Linie ist Gott an deinem Charakter interessiert, an deinem festen Glauben. Viele bauen ihr Leben nur auf Komfort auf. Ein ruhiges Leben, ein besseres Leben. Oh, dass ich die Altersvorsorge ja sicher habe, dass ich alles habe. In diesem Falle hat Darius, wir lesen, hatte ein prunkvolles Schlafzimmer gehabt. Er hat die Macht der Welt gehabt. Aber wir lesen dort, er hatte eine ganz, ganz unruhige Nacht. Wir kennen die Geschichte. Aber ihr dürft lachen unter euren Masken. Daniel hatte eine viel ruhigere Nacht bei den Löwen wie der. Daniel hat mit den Löwen da geschlafen, wie wenn nichts wäre. So beschreibt es die Bibel. Weil er wirklich im Frühling seines Lebens gesät hat, was er im Herbst seines Lebens ernten durfte. Amen. O Herr, hilf uns. Eine zweite Art Frühling in unser Leben ist die Zeit unserer Teenagerzeit. Jetzt sind zwar die Jugendlichen weg, aber es sind noch ein paar da, aber vielleicht werden die auch irgendwann per YouTube mal was reinhören. Aber ich habe so das Drängen, so dass ich euch jüngeren Leute, aber es gilt auch für die Alten, es muss nur genannt werden. Die Zeit unserer Teenageralter, unserer Jugendzeit ist so wichtig, dass wir dort säen, das, was zu säen ist. Und nicht träumen. Und eine zweite Art Herbst oder die zweite Art Nacht ist dann, wenn wir dann älter sind, was wir in der Jugend gut machen, haben wir im Alter sichtbar. Oder es begleitet uns im Alter. Was wir in der Jugend verbocken, wenn ich so sage, oder versäumen oder kaputt machen, begleitet uns im Irdischen, im Natürlichen, auch im Alter. Und Geschwister, das Geistliche ist nicht viel anders, beziehungsweise im Geistlichen ist es genau gleich. Ich habe Menschen gehört, die mir gesagt haben, wenn ich dann mal alt werde, wenn ich mal in Rente komme, wenn ich einmal Zeit habe, dann werde ich für den Herrn tun. Die haben nicht mehr die Kraft gehabt, das zu tun, was sie in der Jugendzeit machen hätten können. Und im Alter haben sie die Kraft nicht mehr gehabt, weil sie keine Erfahrungen hatten. Und ich möchte den jungen Leuten, aber wir sind übrigens alle jung, wirklich ins Herz sprechen. Das, was wir in jungen Jahren tun sollen und können, das dürfen wir nicht versäumen. Es heißt in Sprüche 22, Vers 6, gewöhne einen Knaben an seinem Weg, so lässt er auch nicht ab davon, wenn er alt wird. Und darum habe ich gesagt, es betrifft nicht nur die jungen Leute. Im Psalm 127 lesen wir, das möchte ich kurz lesen, Psalm 127, wir lesen drei Verse. Dort heißt es im Vers 3, siehe, Kinder sind eine Gabe des Herrn und Leibesfrucht ist ein Geschenk. Das war jetzt an die Eltern gerichtet. Wie Pfeile in der Hand eines Starken, so sind die Söhne der Jugendzeit. Wohl dem, der seinen Köcher mit ihnen gefüllt hat, so werden sie nicht zu Schanden werden, wenn sie mit ihren Feinden im Tor verhandeln. Das kann man auch einfacher auslegen. Das können wir jetzt in unserer Sprache mal nennen. Söhne und Töchter sind ein Reichtum. Ich habe gelesen, wie Pfeile sind unsere Kinder. Erstens eine Gabe Gottes. Zweitens sind sie uns anvertraut für unser Leben, zum Siegen in unserem Leben. Ich freue mich für alle, die Kinder haben und auch Kinder möchten. Der Herr segne sie, weil es sind Gaben Gottes. Aber lasst uns jetzt das Bild so auf die Pfeile und auf den Bogen und die Spitze so ein wenig fixieren. Wisst ihr, wir haben als Kinder mit Pfeil und Bogen geschossen. Nicht so richtig kriegerisch, aber so in den Filmen oder in echten sieht man, dass solche Pfeile so richtig gespitzt sind. Und die sind eigentlich so konzipiert, dass dort, wo sie hingehen, sie auch treffen und dann das Ziel dermaßen ausmachen, dass es funktioniert. Und zum Siegen ist eigentlich der Pfeil und Bogen bestimmt ursprünglich. Und deine Kinder und deine Söhne und deine Töchter sind dir anvertraut, dass sie im Leben siegen. Dass ihr Leben ein Volltreffer sein möchte. Dass dort, wo deine Kinder landen, dort, wo deine Kinder aufprallen, dass dort Sieg ist. Dass der Feind dort null ausrichten kann. Könnt ihr das Bild so erkennen? Geschwister, es ist nicht einfach, dass ich sage, ich nehme mal irgendwie einen Bogen oder mein Kind, ob er krumm ist oder gerade ist, ob der Pfeil vorne geschärft ist oder vorne die Spitze krumm ist. Sorry, aber der wird an Ziel vorbeischießen. Vater und Mutter, und die es werden, wollen uns werden. Uns ist eine Aufgabe aufgetragen worden, dass wir unseren Kindern wirklich jeden Tag die Schärfe des Wortes Gottes, die Schönheit Gottes, die hundertprozentige Treffsicherheit beibringen. Und wenn irgendwo die Spitze noch nicht geschärft ist, dann schärf sie. Durch Reden, durch Bibellesen, durch Gebet, durch Fasten. Bring deine Kinder Tag und Nacht vor dem Herrn. Im Gesetz Mose heißt es, sag sie ihnen beim Ausgang vom Haus, beim Eingang. Sag sie ihnen jederzeit, wir haben unsere Kinder nicht nur, um sie irgendwo vorzuzeigen und vielleicht auch mal auf die Universität zu schicken oder vielleicht ihnen ein teures Auto geben zu können und neueste Handys. Du, das wird nicht Bestand haben. Und solche Gaben, solche Komponente werden deine Kinder nicht hundertprozentig ins Ziel oder zum Treffen bringen. Geschwister, ihr wisst, was ich meine. Wir möchten wirklich sehr, sehr aufpassen, dass wir unsere Kinder so wie junge Bäume, wisst ihr, manchmal, ich habe ja auch einen Garten irgendwo und manch ein Bäumchen ist auch krumm und junge Bäume kann man zurechtbiegen. Die gerne im Garten sind, die wissen es. Im Extremfall wird ein Pfahl hingehauen und dann wird er festgezurrt, dass er gerade wird. Aber einen 30-jährigen Baum, da wirst du tatsächlich nur mit der Motorsäge kommen können. Der Herr möchte uns bewahren. Der Herr möchte uns wirklich heute, ich predige zu den jungen Leuten, ich predige auch zu den älteren Leuten. Lasst uns wirklich unsere Verantwortung im Leben hier nicht nur ernst nehmen, sondern alles dran geben, dass wir Gottes Wort, Gottes Plan für unser Leben wirklich verfolgen. Dass, wenn die Nacht kommt, deine Kinder wirklich eine Punktlandung machen können. Josua wurde der Nachfolger Jesu, wir wissen ja. Und es steht im 2. Mose dort irgendwo, Josua wich nicht von Mose. Er wich nicht von der Stiftshütte. Mose begehrte die Herrlichkeit Gottes und Josua auch. Und Josua hat wirklich von Mose wie ein Sohn immer alles von Gott erfahren. Und in Josua lesen wir zum Schluss, als er dann alt wurde, wo er dann wirklich über den Jordan gegangen ist, wo er Glauben gehalten hat, ist dieser alte Mann hingestanden und hat gesagt, ich und mein Haus wollen dem Herrn dienen. Woher hat er gewusst, dass seine Söhne und Töchter auch dienen wollen? Er hat sicher gewusst. Josua hatte so eine Beziehung mit seinen Kindern und wusste ganz genau, wenn ich das sage, ich als alter Mann, ich bin mir sicher, wisst ihr, es gibt kein schöneres Ding in unserem Leben, als das, wenn deine Kinder noch so vieles zurechtbringen oder erreichen, aber wenn sie kommen und sagen, Mama, Papa, mir ist heute der Herr begegnet. Ich habe Gott neu erlebt. Gott hat Wunder getan in meinem Leben. Geschwister, das sind die größten Reichtümer. Samuel wurde als kleiner Junge in den Tempel gebracht. Wir kennen es. Er wurde in der Furcht Gottes erzogen. Wir wissen, als er dann alt wurde, steht im 1. Samuel, er hat sein Richteramt so ausgeführt. Zum Schluss, als er alt wurde, hat er gefragt, ist jemand im Volk, der mir irgendwas Schlechtes nachsagen kann? Er hat in den jungen Jahren alles, was im Frühling zu tun war, getan, erleben dürfen mit Gott. Seine Mutter Hannah hat ihn dem Herrn geweiht, damit er ja unter Gottes Schutz aufwächst. Geschwister, ich denke, wenn wir was Gutes tun können unseren Kindern, wenn wir wirklich wollen, dass sie Punkt landen, dass sie Volltreffer werden, dann nur, wenn wir sie in der Furcht Gottes erziehen. Ihr kennt die Bibel alle und wir kennen es auch. Es gibt auch negative Beispiele. König Ahasja, nicht jeder liest so gern die Könige, aber dort sind die Geschichten der Könige von Israel und Juda und die meisten Könige waren abtrünnig. Und da ist unter anderem ein Nachkomme von Ahab, der Ahasja, der wurde von seiner leiblichen Mutter zum Ungehorsam, zum Ungöttlichen erzogen worden. Er wurde erzogen, dass er Gott nicht respektieren braucht. Er kann machen, wie er will, er kann tun, was er will. Und wisst ihr, steht in 2. Chronik 22, lest mal. Und nach einem Jahr Regentschaft ist er umgebracht worden. Welch eine Tragik dieser Mutter. Welch eine Tragik von solchen Eltern, die ihren Kindern die Pfeile krumm gemacht haben, nicht geschärft haben, die ihre Kinder nicht in Gottesfurcht erzogen haben. Geschwister, ich weiß, es ist ein sehr ernstes Wort für die Eltern, aber Kinder und Jugendliche und wir alle sind betroffen. Wir möchten sehr genau hinhören. Der Herbst des Lebens wird oft nicht mehr erlebt, weil man falsch gesät hat oder nicht gesät hat. Ich kenne sogar Leute, Menschen gekannt und kennengelernt, wo die Eltern ihre Kinder wirklich bewusst verkehrt erzogen haben. Ich muss vorsichtig sein, weil ich bin in Schwenningen und ich werde auch per Livestream weitergegeben, aber ich kenne eine Familie, wo die Eltern wirklich die Jungs zum Schlägern, zum richtigen Rabauken erzogen haben. Der muss in Box gehen, damit er den anderen auf die Schnauze hauen kann, in Schwäbisch-Deutsch. Und es sind einige dieser Kinder, ich halte mich bewusst gedeckt, im Gefängnis gelandet. Die Eltern haben mehr geweint, wie dass sie Freude hatten. Töchter. Manche Mütter sagen, zieh dich scharf an, enger, dass du zu einem Mann kommst. Mütter, hier nicht, ganz sicher nicht. Aber dann muss deine Tochter diesen Mann mit ihrem Körper immer behüten. Aber der Körper wird nicht lang attraktiv bleiben. Ich sage so einfach, ich möchte uns ermutigen, lasst uns diese Werte sehr, sehr genau betrachten. Herr, mache uns zu gehorsame Kinder und mache uns auch zu vorbildlichen Eltern. Gib deinen Kindern lieber geistliche Werte als materiellen Reichtum. Wir kennen einen dritten Frühling im Leben. Ich möchte das extra, übrigens, ich bin noch bei der Einleitung. Der dritte Frühling oder der dritte Herbst oder der dritte Abend und der dritte Tag ist, wenn wir unsere Partnerwahl haben, wenn wir eine Familie gründen. Alle kennen, wir haben auch schon oft davon gepredigt, Simson. Simson war ein Kind solchen gläubigen, guten Eltern versprochen. Stell dir vor, dein Kind wird per Engelsansage dir vorhergesagt. Es wird dir sogar angesagt, wie du ihn ernähren sollst, was du machen sollst. Und diesem Jungen wurde von den Eltern her höchstwahrscheinlich, ich kann es nicht hundertprozentig bestimmen, aber sehr genau eingeschärft. Aber irgendwann hat der junge Mann gesagt, so, jetzt darf ich entscheiden. Und jetzt entscheide ich. Und wir wissen, wie er entschieden hat. Anstatt er in den Toren Israels sich aufhält, dort, wo man Gott ehrt, wo man Gott kennt, er geht lieber nach Timna, anstatt, wie es dort heißt, in Zora, wo die Ältesten, wo die Israeliten sich versammelt haben, er geht lieber zu den Philister, weil er hübsche Mädle dort begehrte. Ganz einfach. Junge Leute, Jungs, die nicht alle da sind, aber die ihr da seid. Gott hat nichts gegen hübsche Mädchen, im Gegenteil. Er hat uns alle hübsch geschaffen. Aber er mag, dass wir gottesfürchtige Partner und Partnerinnen wählen. Wenn du jemanden nimmst, Wenn du jemanden hast, der Gott, wenn du jemanden bekommst, der Gott nicht respektiert, und ich sage es jedem, und wenn hier irgendwelche sind, die heiraten wollen oder werden oder verliebt oder hoch in Flammen stehen, möchte ich einfach sagen, der dein Gott nicht mag, der Gott nicht respektiert, oder die wird auch dich irgendwann nicht mehr respektieren. Es ist vielleicht hart, aber es ist so. Aber es ist Gottes Wort. Und stellt euch mal vor, wie wäre es gewesen, wenn Isaak gesagt hätte, hey alter Abraham, ich gehe auch zu den Philistern. Übrigens war Timna nur 10 Kilometer entfernt von Simson. Wenn Isaak sagen würde, anstatt Rebekka nehme ich mir die Delilah. Wir wissen ganz genau, was geschehen wäre. Isaak hat seinen Eltern gehorcht. Isaak hat auf Abraham und auf Gottes Weisung, das, was die Eltern erlebt haben mit Gott, das, was sie ihm gesagt haben, die haben ihm so vieles erzählt. Und teilweise, was wir auch nicht rauslesen, können wir uns im Alltag so uns zurechtbiegen, was solche gläubige, gottesfürchtige Eltern erzählt haben. Und ich sage auch nochmal, junge Leute, habt keine Panik, wenn ihr noch keinen Freund oder keine Freundin habt. Nehmt nicht jeden um die Ecke, sondern den und die, die für euch bestimmt ist. Betet dafür wie für nichts anderem. Und ihr Eltern, ich weiß nicht, wie viele Fastentage und wie viele Gebetsstunden Abraham für seinen Sohn Isaak gebetet hat. Herr, gib ihm so eine Frau. Übrigens, Isaak hat eine Rebekka gekriegt und ich auch zur Auflockerung. Ich habe für meine Rebekka auch wirklich gebetet. Der Herr weiß es. Und sie auch, für ihren Isaak. Und Geschwister, lasst uns hier, auch wenn es Alltagsdinge sind, aber es ist so wichtig, dass das Fundament hundertprozentig ist. Ich war ja unterwegs und auch dort in unserer Heimatstadt, in Arad, da ist ein älterer Mann, mittlerweile ist er 103 Jahre alt. Und als er 102 Jahre alt wurde, haben die Ältesten ihn so in der Gemeinde, ist Christ, gefragt, so, wie bist du so alt geworden? Und du bist so fit und im Kopf ganz fit. Ich bin noch an der Einleitung. Der Herr segne uns. Aber und Fitness, Jogging, Salat, gesundes Leben, er sagt nichts dergleichen. Meine Eltern haben mir die Bibel in meinen jungen Jahren hineingeschärft. Und ich kann mich nicht erinnern, dass ich einmal meinen Eltern widersprochen hätte oder die Türe zugeknallt habe, weil ich gelernt und gelesen habe, Ehre Vater und Mutter, damit du lange lebst und dass du glücklich wirst. Wer ist heute glücklich? Wer hat seine Eltern geehrt? Wer ist 100? Der Herr möchte uns wirklich Gnade schenken, dass wir verstehen, Gottes Wort ist Ja und Amen. Was wir säen, das werden wir ernten. Es hat eine Zeit des Säens und es hat eine Zeit des Erntens. Herr, mache uns wirklich zu gehorsame Eltern und auch zu gehorsame Kinder. Es gibt noch einen Herbst und noch einen Frühling in unserem Leben. Ich möchte das unbedingt jetzt noch bringen, auch wenn die Zeit vorrückt. Und das ist der wichtigste Frühling und der wichtigste Herbst. Das, was wir im Leben, im ganzen Leben säen, das werden wir am Ende unseres Lebens ernten. Wer kennt die Stelle in Lukas 16 vom Vers 19? Wir möchten es lesen kurz. Ich hoffe, es geht schnell. Lukas 16 vom Vers 19. Ich lese schnell. Und das ist das Wichtigste für uns. Jeder kennt die Geschichte vom reichen Mann und dem armen Lazarus. Ihr kennt auch die meisten die Geschichte, aber ich lese schnell. Es war aber ein reicher Mann, der kleidete sich in Purpur und kostbaren Leinen und lebte alle Tage herrlich und in Freuden. Es war aber auch ein Armer mit Namen Lazarus, der lag vor seiner Tür voll von Geschwüren und begehrte sich zu sättigen mit dem, was von dem reichen Tisch fiel. Dazu kamen auch die Hunde und leckten seine Geschwüre. Es begab sich aber, dass der Arme starb, und er wurde von den Engeln getragen in Abrahams Schoß. Der Reiche aber starb auch und wurde begraben. Als er nun in der Hölle war, hob er seine Augen auf in seiner Qual und sah Abraham von Ferne und Lazarus in seinem Schoß. Und er rief: Vater Abraham, erbarme dich meiner und sende Lazarus, damit er die Spitze seines Fingers ins Wasser tauche und mir die Zunge kühle, denn ich leide Pein in diesen Flammen. Abraham aber sprach: Gedenke, Sohn, dass du dein Gutes empfangen hattest in deinem Leben. Lazarus dagegen hat Böses empfangen. Nun wird er hier getröstet und du wirst gepeinigt. Und überdies besteht zwischen uns und euch eine große Kluft, dass niemand, der von hier zu euch hinüber will, dorthin kommen kann und auch niemand von dort zu uns herüber kann. Da sprach er: So bitte ich dich, Vater, dass du ihn sendest in meines Vaters Haus, denn ich habe noch 5 Brüder, die soll er warnen, damit sie nicht auch kommen in diesen Ort der Qual. Abraham aber sprach: Sie haben Mose und die Propheten, die sollen sie hören. Er aber sprach: Nein, Vater Abraham, sondern wenn einer von den Toten zu ihnen ginge, so würden sie Buße tun. Er aber sprach zu ihm: Hören sie auf Mose nicht und die Propheten nicht, so werden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn jemand von den Toten aufersteht. Wir kennen, glaube ich, alle diese Geschichte. Ich habe schon öfters gehört, dass Menschen zu mir gesagt haben: Dort ist noch keiner zurückgekommen. Aber es waren tatsächlich Tote, klinisch Tote, die zurückgekommen sind, und die Menschen haben sich auch nicht überzeugen lassen. Aber lasst uns jetzt erstmal auf den Frühling des reichen Mannes schauen. Wisst ihr, ich mache es kurz. Dieser reiche Mann, schaut mal ganz genau hinein. Er war in Purpur gekleidet und kostbaren Leinen. Wer kennt so die biblische Bedeutungen, was Leinengewänder oder Leinentuch bedeutet? Leinen ist wie heilig, gläubig. Also dieser Gläubige oder dieser reiche Mann war theoretisch und auch praktisch Christ. Er hat Leinen um sich gehabt, das beschreibt ihn oder charakterisiert ihn. Die Bibelausleger sagen, er war tatsächlich gesetzestreu. Er hat Gottes Gebote gehalten, er hat alles getan. Kennt ihr, es sind auch Christen. Was interessieren mich die in Afghanistan? Was interessiert mich der vor der Tür? Der soll arbeiten gehen, der Faule, der, ja. Ich muss es nicht tun. Ich muss meine Kinder versorgen. Ich muss gucken, dass ich irgendwo bleibe. Kennt ihr? Nicht hier bei uns. Aber es sind wirklich Menschen, die leben ein Leben lang in der Kirche, ziehen ihre Masche durch und haben für andere nichts übrig. Und in diesem Fall können wir diesen so beschreiben. Stellt euch vor, welch eine Haltung ein Christ oder ein Mensch haben kann, wenn du vor deiner Tür einen Bettler hast und du dich nicht erbarmst. Auf der anderen Seite wie die Pharisäer: Ich faste 2-mal in der Woche. Ich bete an den Straßenecken. Und an den meisten hatte Gott keinen Gefallen. Wisst ihr, es ist gar nicht so weit weg, auch in unserem Alltag nicht. Es sind nicht alle Menschen sehr freigebig und sehr mitleidig. Es sind auch nicht alle Christen sehr freigebig und sehr mitleidig. Geschwister, ich möchte uns heute Morgen sehr, 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 sehr eindringlich aufmerksam machen. Was der reiche Mann gesät hat, hat er geerntet. Und hier geht es nicht in erster Linie in der biblischen Evangeliumswahrheit nur um den reichen Mann. Es geht um dich und mich. Es geht um den Leib Christi. Es gibt auch im Leib Christi viele, die beducht sind, die reich sind, die aber ein heiliges Leben von sich geben und stehen nachher am Ende ihres Lebens, wie wir hier gelesen haben, mit nichts da. Aber es gibt auch sehr viele, die meinen, sie seien arm oder ärmer und haben auch nichts übrig für den Armen. Wisst ihr, lasst uns unser Fokus jetzt nicht nur auf die Reiche legen, die etwas reicher sind wie du oder wie ich, sondern hier sind alle gefragt. Ihr lieben Geschwister, und ich gehe noch einen Schritt weiter. Das, was wir auf Erden sehen, werden wir ernten am Ende unseres Lebens. Und weil ich von Ernte gesprochen habe, möchte ich noch aus Matthäus 9 zwei Bibelverse lesen oder auch drei. In Matthäus 9, von Vers 35 bis Vers 38. Und Jesus ging ringsum in allen Städten und Dörfern, lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium von dem Reich und heilte alle Krankheiten und alle Gebrechen. Und als er das Volk sah, jammerte es ihn, denn sie waren verschmachtet und zerstreut, wie Schafe, die keinen Hirten haben. Da sprach er zu seinen Jüngern: Die Ernte ist groß, aber wenige sind der Arbeiter. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seiner Ernte sende. Geschwister, stellt euch so das Bild vor. Jesus lief in Jerusalem herum, Jesus lief in den Städten herum und sieht die Menschen. Der eine hängt mit der Flasche, der andere hängt mit dem Nadel, der andere mit den Süchten, der andere gottlos. Und er war verzweifelt. Jesus hat auf Erden getan, was er als Gottes Sohn und als Mensch nur hat tun können. Er heilte die Kranke, er machte sie frei, er hat die Blinde geheilt, er hat Barmherzigkeit geübt, er hat Leprakranke geheilt, er hat wirklich Gottes Liebe offenbart. Denkt ihr, auch wir sind angesprochen, dass wir in die Ernte gehen dürfen? Wisst ihr, der reiche Mann wird nur von dieser Seite beschrieben. Aber die andere Seite, was uns angeht, Barmherzigkeit kann gar nicht funktionieren, wenn wir nicht für Gott ernten. Barmherzigkeit ist so verbunden, wie wir es nur nicht anders vorstellen können. Die Menschen draußen müssen dein Licht sehen. Die Menschen draußen müssen deine Güte erfahren. Die Menschen draußen müssen von dir aufgefangen werden. Die Menschen müssen von der Gemeinde in Schwenningen wirklich einen Halt kriegen. Die Ernte ist groß. Bittet den Herrn der Ernte. Ich stelle mir es bildlich vor, der Herr Jesus war verzweifelt und hat gesagt, schaut, ob ihr Helfer findet. Schaut, dass Menschen kommen und helfen, dass diese Menschen geerntet, gerettet werden, dass diese Menschen nicht vor die Hunde gehen. Geschwister, wollen wir es tun? Junge Leute, in der Einleitung war Saat, Frühling eures Lebens und der Herbst eures Lebens. Geschwister im mittleren Alter, Eltern, Frühling und Herbst, Aussaat und Ernte. Wir Christen, Aussaat und Ernte. Aber ohne die Ernte haben wir umsonst gelebt. Und ich wünschte mir so sehr, dass jeder von uns sein Leben wirklich vor Gott bringt. Jetzt ist die angenehme Zeit. Jetzt ist die Zeit der Gnade. Jetzt dürfen wir, wenn wir auch in der Natur irgendwo denken, es ist Herbst, für deine Seele, für dich kann es jetzt nochmal Frühling werden. Auch wenn es sich komisch anhört oder komisch aussieht, in deinem hohen Alter hast du noch nicht wirklich gut gesät. Komm, sehe alles in deinem Leben und ernte Gottes Herrlichkeit, dass du das ewige Leben empfängst. Dass wir alle dort sind, wo uns der Herr erwartet. Dass wir doch wirklich auf Gottes Erntefeld landen. Möchten wir beten? Geschwister, es ist Corona. Die Zahlen steigen. Wir können es nicht verhindern. Es sind auf der anderen Seite Vertreibungen, Krieg, Hunger. Ich habe mich mit Menschen unterhalten, die haben gesagt, weißt du, meine größte Not ist nicht mal mehr Corona, sondern die Erderwärmung. Die Erde, wie verbrennen. Die Hitze, was wird sein? Es ist die Realität. Aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft. Die mit dem Herrn wandeln, die werden von einem Unglück nicht erschrecken. Die wissen ganz genau, dass ihr Herr durchs Feuer, durchs Wasser, durch Krieg, durch Not sie retten kann. Bei den Löwen wie im Feuerofen. Vom Feuerofen haben wir es ja schon gehabt. Von der Hitze. Es ist Evangelium. Es ist Gottes Wort. Es ist die Realität. Geschwister, ich wünsche mir so sehr, dass wir Christen sind, die Früchte haben. So viel Früchte haben. Wisst ihr, die Früchte des Geistes sind viel wichtiger wie die Gaben des Geistes. Die Gaben sind sehr wichtig, aber die Früchte des Geistes, die sind so wichtig, die führen und begleiten uns in die Ewigkeit. Die Gaben können vorhanden sein und können auch genommen werden. Wenn du einer bist, der mit den Gaben falsch umgehst, dann kann es dich stolz machen und dann verdirbt es dich. Aber die Früchte des Geistes, lese sie alle, hab sie alle, besitze alle. Und du sollst auch Gaben des Geistes haben. Aber wir müssen vor Gott wirklich erscheinen. Und wie schön ist, wenn unsere Werke uns vorausgehen. Amen. Der Herr segne uns. Lasst uns aufstehen. Ich hätte gesagt, kommt alle nach vorne, wir beten, wir nehmen uns im Arm und schreien zum Herrn, dass der Herr uns wirklich weise stimmt und weise macht und uns erfüllt, aber wir können es nicht. Aber im Geiste möchten wir jetzt zum Herrn rufen und schreien, dass der Herr uns erfüllt neu und dass er uns mit seiner Freude neu erfüllt, dass wir nicht wie Angsthasen, wie Ängstliche, wie solche, die nicht wissen, was zu tun ist, umhergehen, sondern wir sind Söhne und Töchter Christi und er möchte mit uns Gottes Herrlichkeit und Gottes Reich teilen. Geschwister, hinken wir nicht mehr auf zwei Beine. Lasst uns diese, ja, das kann ich, ich möchte, ich will und ich such den Herrn, ruf den Herrn und der Herr wird dir beistehen. Der Herr segne uns. Lasst uns ihn jetzt anbeten. Herr Jesus, dein Wort ist ein zweischneidiges Schwert. Dein Wort ist ja und Amen, Herr. Herr, danke, dass du dein Wort, Herr, jedem Einzelnen in unserem Herzen in unserem Leben neu hineingibst, Herr, zur Erbauung, zur Nahrung, zur Stärkung. Herr, damit wir aufgerichtet werden, damit wir, Herr Jesus, in dir, Herr Jesus, wandeln dürfen. Lass, Herr, dass jeder Einzelne, Herr, oh, ein Glied sein möchte an deinem Leib, dass, Herr Jesus, dem Leib Ehre bereitet. Oh, Herr Jesus, dass in dieser Stadt, Herr, Menschen gerettet werden. Herr, lass uns alle Brückenbauer und Brücken sein für andere, dass sie zu dir finden, Herr. Herr Jesus, lass, dass die Christen, Herr, die Gemeinde, die Geschwister in Schwenningen, in allen Gemeinden, Herr. Oh, Herr, oh, wirklich anderen Menschen, Herr, Vorbilder sein können. Herr, Mutmacher sein können. Oh, Herr, Freudenbringer sein können, Herr. Oh, Wahrheitsbringer sein können, Herr. Oh, hilf, dass unser Leben, Herr, überall, wo wir erscheinen, Herr. Oh, deine Ehre, Herr, weitergibt, Herr. Ob wir durch Reden, durch Verhalten, durch allem, Herr, oh, möchten wir dir Ehre bereiten. Segne deine Gemeinde, Herr. Oh, die Zeit, der Herbst, Herr, der vor uns ist, Herr, oh, ist bei vielen Menschen ungewiss, Herr. Auch wir wissen nicht, was auf uns zukommt, Herr. Aber, Herr, wir kommen im Glauben und wissen, du hast, Herr, alle Dinge in deiner Gewalt, in deiner Hand, Herr. Du sprichst, Herr Jesus, das erste und das letzte Wort, Herr. Herr, wir bringen dir auch unser Land, auch die Wahlen und alles, Herr. Herr, wir wollen uns nicht einfach einschüchtern lassen oder Angst haben oder irgendwie, Herr Jesus, nur auf die Tatsachen schauen, sondern wir wollen auf dich im Glauben hoffen und beten, Herr. Herr Jesus, mein größter Wunsch und mein Gebet ist, lass das deine Gemeinde, Herr, oh, eine Braut Christi sein möchte, wo du die größte Freude hast an uns, Herr. Herr, dass unsere Kinder, unsere Jugendliche wirklich solche Pfeile werden, die, Herr, Volltreffer, Ziellandungen machen, gesegnet sind und andere segnen, Herr, dass dein Reich gebaut wird und du verherrlicht wirst. Gelobt sei dein Name. Herr Jesus, erbarme dich. Und danke, dass du uns erhörst, dass du uns liebst, Herr, dass du, oh, die Kranke berührst, dass du Menschen, die gebunden sind, heute, Herr, oh, aufrichtest, dass du Wunder geschehen lässt, dass du in unseren Familien und überall, wo wir uns aufhalten, Herr, deine Gnade offenbarst. Herr Jesus, segne die Jugendliche. Ich bete nochmal, Herr, erfülle sie mit deinem guten, heiligen Geist, Herr. Dort, wo sie sind, auch die, die hier sind, Herr, lass uns alle, Herr, die Ehre bereiten. Nicht für uns leben, sondern für deine Ehre, für andere, Herr, damit wir gesegnet sein dürfen, Herr. Herr Jesus, lass niemand von uns Egoist sein. Lass niemand von uns, Herr, ein Selbstgefälliger sein, sondern wir wollen, Herr, von dir lernen. Und das tun, was du getan hast. Danke, Herr Jesus, für dein Wort. Lass es nicht leer zurückkommen, Herr. Ehre sei dir. Amen.